ARD.
Hallo Freunde und willkommen zur Podcast-Folge Nummer 41 hier bei Adoptivbrüder. Und das, was ihr hier gerade von mir in dieser Folge hört, ist doch schon das euphorischste und lauteste, was ihr in dieser Folge von mir hören werdet. Denn ab jetzt fahre ich wieder runter, weil ich bin verdammt krank. Wir haben keine Heizung zu Hause, ich habe heute im Kalten geschlafen. Ich huste die ganze Zeit, ich habe Fieber. Ja, so viel zu mir. Wie geht's dir, Jeremy?
Auf dem Weg dahin, dass ich mich so fühle, wie du dich gerade fühlst, habe ich, glaube ich, schon angesteckt.
Wir haben uns ja eigentlich erst gestern Abend, ich war 3 Tage in Berlin, Jeremy war 3 Tage in Bremen.
Aber du bist schon eine Woche krank mittlerweile. Du bist schon lange krank.
Nein.
Natürlich. Als wir das letzte Mal gesehen haben, warst du auch schon krank.
Stimmt, stimmt. Und dann habe ich mich nie richtig erholt, weil ich immer was gemacht habe in Berlin.
Ja, ganz genau.
Scheiße.
Ja, es ist Zeit für ein Comeback mal endlich.
Ja, es ist Zeit für ein Comeback. Ich habe auch schon Vitamin C, nee, was für ein Vitamin habe ich genommen?
Ja, Vitamin C.
Vitamin C. Vitamin D. Einen Tee getrunken, ich kümmere mich jetzt um mich. Aber ja, ich bin irgendwie... Ich bin nicht fit, ich hasse das Gefühl. Auch ich. Okay, jetzt kommt ein Take. Ich habe das Gefühl, diese letzten 5 Tage waren die kältesten Tage, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe in Deutschland.
Krass.
Ich habe nachgedacht und ich habe wirklich so gedacht, okay, das sage ich jetzt nur mal so. Man sagt ja immer in dem Moment, das war das Stärkste, das war das Heftigste. Solche kalten Tage habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Auch wenn es nur -7 oder -6 Grad waren. Aber wirklich, ich gehe raus, ich habe mein Handy in der Hand, 10 Sekunden später meine Hand fällt ab.
Ja, in Berlin war es also, halt so extrem.
Stimmt, ich war in Berlin.
Mit Abstand am kältesten da. Und das Krasse ist, dass zeitgleich auch die Stromausfälle da waren, mäßig.
Ja.
Nachdem das 25.000 Haushalte.
Also, und jetzt auch keine Heizung bei uns, das bockt auch gar nicht.
Ja, wir haben richtig die Berlin-Experience, Loki gerade. Weil bei uns zu Hause der Boiler macht Faxen, der hat auch schon mal Faxen gemacht. Kein warmes Wasser, keine Heizung.
Unser Boiler ist so ein Boiler halt. Und, Alter, der entflammt dann immer so, wenn er nicht funktioniert. Und dann explodiert er immer so klein im Boiler und macht so übel laut Flammen. Für die, die es wissen, wir haben ja auch mal die Feuerwehr gerufen. Und gestern war es eben wieder so, dass es so Flammen macht. Und ich habe da so Schiss irgendwie. Yeah. Wenn ich in meiner Wohnung bin und der Boiler geht die ganze Zeit aus und dann kommt wieder so eine Explosion und es macht übel laut Flammen. Da fühle ich mich so unwohl zu Hause.
Ja.
Habe ich auch übel Angst, immer wenn ich in die Küche laufe, dass es so explodiert, genau in dem Moment, wo mein Gesicht davor ist. Also deswegen laufe ich auch immer so am Boiler vorbei, mit meinem Gesicht geschützt von meinen Händen.
Ja. Naja. 24 Stunden ging das jetzt noch mit dem Boiler, aber irgendwann müssen wir halt auch mal duschen.
Die letzten Mal habe ich immer Handwerker geholt, da hattest du gar nichts mit zu tun.
Was?
Natürlich.
Den letzten Boiler habe ich gefixt. Ich habe mir den Arsch abtelefoniert, 3 Stunden lang habe ich die ganzen
Handwerker geholt. Ich weiß, dass das letzte Mal als Handwerker kommen mussten. Bist du weggefahren nach Bremen
das
oder so?
Weiß ich
muss mich drum kümmern.
Aber das letzte Mal Boiler war ich. Natürlich. Mhm. Ich weiß noch, dass ich da 3 Stunden lang rumtelefoniert habe und dann kam der dann irgendwann angedackelt und so. Natürlich. Ja, 100%.
Sicher, dass du nicht den Ding meinst, wo unser Waschbecken verstopft war?
Ach so, das hat er aber Connection mit dem Boiler, haben alle behauptet.
Nein, das war doch
ganz anders. Die ganze Line vom Boiler zum Waschbecken angeschaut, zur Waschmaschine. Das war ja die ganze Leitung da.
Nee, du verwechselst 2 Sachen. Einmal war unser Waschbecken überfüllt und ist immer hochgegangen. Da war aber mit dem Boiler überhaupt nichts. Und dann ein paar Wochen später war das mit dem Boiler. Und das mit dem Waschbecken war ja, nicht sagen.
Achso, stimmt. Ich dachte, das hätte irgendeine Connection.
Ja, aber du hast recht. Also heute geht noch, aber da müssen wir uns drum kümmern. Das ist fatal. Wie war es denn in Bremen? Du warst in Bremen. Wir haben seitdem noch gar nicht privat geredet. Leute, ganz oft passiert es, das ist vielleicht gar nicht so klar für Leute, dass wir uns lange nicht sehen und dann sind wir die ersten 1-2 Tage zusammen, haben aber noch gar nicht geredet, wie das war, wo wir jeweils waren, weil wir irgendwie immer irgendwelche, zum Beispiel gestern, wir kamen, dann hatten wir einen Dinner mit einem Investor, das ging 2-3 Stunden, das ging übel lang, gell?
Mhm.
3 Stunden oder so. Und dann haben wir noch 1-2 Calls und dann quatschen wir noch mit einem aus unserem Team. Und heute Morgen kam irgendwie auch noch nicht dazu. Deswegen höre ich es jetzt auch zum ersten Mal. Erzähl, wie war es mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deinen Geschwistern?
Schön, es ist ein monumentaler Meilenstein erreicht worden, auf den ich lange gewartet habe.
Was ist denn ein monumentaler Meilenstein?
Also quasi ein besonders entscheidender Meilenstein, ein besonderes Happening. Und zwar mein kleiner Bruder hat mich in FIFA besiegt.
Oh, hast du den immer besiegt? Da kannst du kein FIFA spielen.
Was laberst du, Digga?
Wir haben früher so oft gespielt.
Ja, du hast immer verloren.
Alter, war dein Bruder schlecht.
Bist du dumm, Digga?
Ich habe locker 6-7-0 gewonnen.
Oh. Ich habe 9 von 10.
9 von 10. okay, stark. War das wirklich so was Krasses? Also war er dann wütend?
Für mich?
War er beleidigt?
Achso, er hat gewonnen?
Stimmt, stimmt. War er froh, meine ich. Oder war das für ihn
also
nicht
er
so
ist, er ist super der schlechte Verlierer, wie, glaube ich, alle kleinen Geschwister. Aber seit immer habe ich mir so gedacht, Alter, irgendwann wird er ein Mensch sein, der irgendetwas besser kann als ich. Weißt du, ich kenne meinen kleinen Bruder halt so als so... Also, weißt du, so kleine Kinder, die können ja nichts. Also, die können nichts. Und dann, jetzt gab es das erste Mal irgendwas, wo er besser war als ich.
Und du hast 100% gegeben und verloren.
100, ey, Digga, ich habe mehr als 100% gegeben. Ich habe rumgeschrien, Digga. Ich habe einen Schuh kaputt gemacht.
Kleiner Gamer.
Ja. Und danach gleich wieder ein Kündigungsgespräch reingehofft, Digga. Also, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und hatte auch eine gute Gym-Routine, bin früh aufgestanden. Also, es war an sich eine sehr produktive Zeit und das ist auch das Schöne an unserem Job so. Man kann richtig gut remote arbeiten, Loki. Da habe ich halt 2 Stunden, 3 Stunden am Tag mit der Familie verbracht und dann habe ich den Rest arbeiten können.
Und da ist irgendwas passiert. Wie oft seht ihr euch? Wann warst du das letzte Mal da?
3-4 Monate, glaube ich, das letzte Mal da war. Also es ist ungefähr so viel, wie ich sehe sie jetzt ungefähr so viel, meine ganze schwarze Familie quasi, wie ich sie gesehen habe in der Schulzeit.
Okay. Ja. Leute, ich war auch mal da. Das war irgendwie schon anders.
Yeah.
So, Jeremys Dad redet voll witzig. Jeremys Stiefmutter ist voll lieb. Mm. Die Geschwister sind so, der Bruder ist so ein richtiger Gamer, der hat die ganze Zeit irgendwas gezockt.
Digga, das sind richtige iPad-Kiddies.
Da gab es doch so Essen und dann musste ich so mit den Händen plötzlich essen.
Echt?
Und das war für mich so...
Bro sagt musste, Digga.
Nein, was heißt musste? Ja, doch. Es wäre schon komisch gewesen, wenn jetzt alle da mit Händen essen und ich nicht.
Nee.
Na, auf jeden Fall habe ich noch nie mehr im Leben mit Händen gegessen. Das ist ja an sich auch nicht komisch, aber... Es war für mich dann schon weird, so vor allem, man vermixt dieses reisähnliche Zeug ja dann auch mit Soße in den Händen.
Ja, ja.
Und das finde ich schon crazy. Man nimmt dann so einen Berg Reis,
ja,
tunkt den mit den Händen und so macht man das in so einer Soße und dann schlotzt man so die Hände ab.
Digga.
Ich sei dir ehrlich, das ist gar nicht meins.
Ich sag, was ich daran richtig geil finde, ich liebe animalisches Essen. Also wenn du animalisches zum Beispiel, so dieses richtige... Raw Food, einfach so eine Tomate, eine Gurke, ein Mozzarella-Käse und Salz. Und dann nimmst du das mit deinen Händen und dann tropft es richtig runter. Das ist das Essen.
Alter, ich konnte noch nie so wenig relaten mit dir.
Digga, da habe ich
Boah, Digga, so.
Nee, weil das ist, Digga, das ist so ein richtiges so Gefühl von ich esse. Und das finde ich halt geil. Weißt du?
Also ich check den Gedanken so ein bisschen. Bei mir ist beim Burger zum Beispiel so, aber da ziehe ich meine Grenze. Burger finde ich geil. Da habe ich sowas in der Hand, da beiße ich rein und manchmal tropft ein bisschen die Soße, aber alles drüber hinaus. Das Einzige, was ich gut finde, ist, man ist gezwungen, miteinander zu reden, weil man kann nicht so ans Handy.
Ja.
Das ist voll krass, weil alle haben so schmutzige und klebrige Hände, dass niemand ans Handy geht. Und das finde ich dann gut, aber sonst...
Ich glaube tatsächlich... Es könnte eine Mehrheit sein auf der Welt an Menschen, die mit Händen essen. Digga, was ist jetzt für ein rassistischer Kommentar? Kopf umgeschwört, Digga.
Ja? Ja, kann echt gut sein.
Was wolltest du sagen?
Ich meine, Stäbchen ist halt auch krasse Konkurrenz.
Ja.
Alter, das ist eine krasse Frage. Essen mehr Leute mit Stäbchen, mit Händen oder mit Messer und Gabel?
Ja.
Ich sage Hände. Stäbchen, Messer und Gabel.
Mhm. Ich glaube auch.
Ich meine, Europa und Amerika halt full Messer und Gabel.
Ja. Und dann so
aber
Brasilien.
Halt ganz Brasilien, das so, würde ich auch
oder
sagen.
Oder Südamerika. So kann ich mir schon vorstellen, dass die auch mit Händen essen. Das ist schon sowas.
Ich meine, kommt halt drauf an, wie man die Statistik zählt, wenn man jetzt nach Amerika geht und man sagt, einer isst so mit Messer und Gabel, isst aber voll viel Crispy Chicken bei KFC, was immer mit der Hand isst.
Ja.
Dann wird es ja schon als Messer und Gabel.
Die schwarzen Essen sind auch alle mit der Hand. Schon mal drüber nachgedacht? Wassermelone.
Ich wollte das jetzt nicht so sagen.
War das der Kommentar, der dir vorgeschrieben hat?
Nee, das war was anderes.
Aber Wassermelone, KFC, das ist ja alles Hand.
Ja.
Alter, vielleicht ist es das genetisch, dass ich das so geil finde.
Findest
dass
du das nicht ein bisschen ekelhaft?
Bro, es ist
du
so...
Du sitzt da und dann schlotzt du dir die Hand ab und
also es ist
Soße und verrührst es in deinem Essen.
Es ist so ein bisschen unzivilisiert. Für westerliche, Western Standards quasi, aber ich find's so geil deswegen. Es ist so richtig so, ich liebe es auch zum Beispiel beim Sport, wenn ich so richtig so schrei.
Kann das bitte jemand so einen Clip draus machen?
weil ich das Gewicht halt nicht hochkriege. Und das ist so das gleiche Gefühl, dieses so animalische Essen, Kraft drücken, brutal, Finger abschlotzen, klebrige Hände.
Urform des Menschen, weißt du, dieses so.
Also ich verstehe den Gedanken, aber am Ende des Tages sitzt du ja nicht vor deinem Tisch und machst so ram, 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 sondern du nimmst deine Hand ganz zivilisiert und ruhig, rührst sie in der Soße um und schlotzt sie dann ab. Also das ist jetzt ja nicht so, dass du das in dich reinschaufelst.
Aber es fühlt sich so, es fühlt sich schon
für
natürlich
mich ist das
an.
Schon, ob du das mit der Hand machst oder mit dem Löffel, mäßig dasselbe. Nur, dass du beim einen deine Hand schmutzig machst und beim anderen...
Von der Idee her ja, aber einfach das Essgefühl ist ein anderes. Zum Beispiel, was ich auch liebe ist, ich lege mir, das habe ich ja vorhin schon gesagt, eine Tomate hin und eine Gurke und ich breche die Gurke dann auseinander und ich nehme die Tomate quasi zwischen meine Hände und reiße sie so auf und saug dann den Saft raus.
Das ist so dramatisch.
Nein, aber das ist halt einfach geil. Oder zum Beispiel auch ein Baguette. Dann nimmst du ein Baguette, reißt es in der Mitte auf, reißt die Tomate auf, machst die Tomate rein, da Salz drüber und dann, weißt du, das ist halt einfach geil. Nicht so dieses so... ja, ich habe jetzt hier eine Quiche gemacht und die Quiche verspeisen wir jetzt beim 12 Uhr Dinner. Ne? Das ist halt nicht dieses, sondern es ist so dieses so, jetzt wird gegessen.
Ich finde es krass, dass du das so intensiv wahrnimmst, weil ich verstehe den Gedanken, so ein Baguette zerbrechen oder eine Gurke zerbrechen, finde ich nice, aber es ist für mich nicht so deep, dass ich sage, boah, geil, dieses Baguette zerbreche ich jetzt und das ist so geil. Es ist halt so,
es hat schon seinen eigenen Charme, muss ich sagen.
Ja, also
für mich war das auf jeden Fall mal eine besondere Erfahrung.
Ja. Auch wenn es jetzt natürlich, es ist jetzt auch nicht so krass, aber irgendwie, ja, irgendwie fand ich es doch krass. Dann auch danach, da muss man sich so immer wieder die Hände waschen und dann, wenn ich zum Beispiel... Ich finde es schon einfach auch umständlich. Mhm. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf diesem Thema rumhacken, aber dann habe ich hier die Soße und dann will ich aber was anderes vom Tisch oder ich will von jemandem eine Serviette oder so, meine ganze Hand ist voll.
Also,
und dann kommt so dein Freund rein, hey, was geht, wie geht's dir, Flatsch?
Ah ja, okay, meine Witze sind noch nicht ganz da.
Ist heute...
Ja, okay, alles gut. Ja, auf jeden Fall, ja, einige Sachen werden da anders gemacht, aber ich an sich eigentlich eine sehr entspannte Art zu leben. Ich war jetzt mit meiner Stiefmutter Schlitten fahren, oder mit der ganzen Familie, und sie ist das erste Mal in ihrem Leben Schlitten gefahren.
Was?
Ja, das erste Mal, sie hat auch das erste Mal in Deutschland mit 22 Jahren Schnee gesehen.
Seit wann ist sie in Deutschland?
Viel länger als ich, also 25, 26, 27 Jahre.
Okay.
Als sie das erste Mal Schnee gesehen hat, hat sie geweint. Aber nicht,
das muss aber auch was Krasses sein.
Aber nicht, weil sie so emotional war, sondern weil sie es so kalt fand.
Echt jetzt?
Ja. Sie fand es so kalt, so unangenehm kalt. Ich glaube auch so, sie hat gesagt, ihre Finger sind so dünn quasi. Also kenianische Finger sind gar nicht dafür gebaut, solche Temperaturen auszuhalten an sich. Checkst du?
Ja.
Und jetzt beim ersten Mal Schlitten fahren, das war total witzig, weil quasi, bin ja schon viel Schlitten gefahren in meinem Leben und ich habe dann quasi alle immer so angeschoben, dass sie den Berg runterkam und dann waren die halt da zu dritt. Meine 12-jährige Schwester, mein 9-jähriger Bruder und meine 45-jährige Stiefmutter, die quasi immer nacheinander gerutscht sind halt und alle hatten Spaß und hat's hinten hingelatzt und so. Aber
das Schlittenfahren, geil.
Ja, es ist schon was ganz Besonderes. Auch so das Ganze, wenn das war so ein bisschen dorfiger, so Shoutout an Delmenhorst auf jeden Fall. So, es war so ein bisschen dorfiger und im Dorf ist schon ein Sonderzustand, wenn es richtig schneit. Weil die haben jetzt nicht die Stadt hat nicht das Geld, irgendwie außer den großen Straßen alles zu räumen und so. Also die Straßen waren voll. So, das Auto ist voll lang geschlittert und so. Also wir kamen auch ganz schwer raus und alle fahren langsam. Ganz viele Leute sind draußen, Schlitten fahren. Das ist so voll familiär auf einmal, dadurch, dass quasi alles ausgeschaltet ist. Schule ist komplett ausgefallen auch.
Das muss geil gewesen sein für die Kinder.
Ja, auf jeden Fall. Aber Digga, diese iPad-Guna-Kinder von heutzutage, die chillen so viel auf YouTube einfach nur und auf Fortnite und so.
Aber das ist ja auch ein bisschen eine Entscheidung von den Eltern.
Ist eine Entscheidung von den Eltern, aber ich glaube, es ist super schwierig, heutzutage einem Kind zu sagen, du hast keinen Zugang zu den digitalen Medien.
Also ja, safe. Ich meine, man hat halt diesen Konflikt. Entweder man kann es ihm ja nicht verbieten, weil dann ist ja der Uncoole ohne Handy. Aber zum Beispiel ein iPad oder eine Spielkonsole in jungem Alter kann man schon heutzutage schon einfach nicht machen. Und man ist noch nicht uncool.
Ja, das
ein
stimmt.
Ein Handy check ich. Ich glaube, das braucht man ab einem gewissen Alter, um auch einfach dazuzugehören. Aber man kann schon seinem Kind einfach verbieten, zu Hause zu zocken.
Das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mit...
Oder einen Sportverein schicken.
Ich glaube mit 13 oder 14, da bin ich mir nicht ganz sicher, mein erstes iPad bekommen. Und die Zeit ist ja vorangeschritten so. Ich bin ja auch 2004 geboren, das heißt 3 Jahre, nachdem das Touchpad eingeführt wurde,
was
weißt du?
Was ist denn das Touchpad?
Also Touchpad von deinem Handy. Vorher waren alles Tasten. Checkst du, also ich bin so kurz nach dieser Zeit quasi geboren, wo es überhaupt, ich sage, umso weiter die Zeit voranschreitet, umso digitaler wird alles. Also, dass die Kinder jetzt mit 12 das Handy bekommen, anstatt mit 14, ist schon, macht Sinn.
Ja, ja, safe. Das wird auch alles früher. Ich glaube nur, wenn man es drauf anlegt, also ich als Elternteil denke, wenn ich ein Kind habe, sagen wir mal jetzt, ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist oder 10, kann ich es schon so erziehen, dass es zwar ein Handy hat und auch zocken kann und dazugehört und alles macht, was alle anderen machen, aber trotzdem noch rausgeht und Sport macht und nicht den ganzen Tag. Moment, ich glaube, das kriegt man schon noch. Da bin ich irgendwie optimistisch.
Ja.
Auch wenn ich da Angst vor habe. Klar, ich kann nicht kontrollieren, was es bei den Freunden macht.
Ja. Denke ich auch, aber auf jeden Fall meine kleinen Geschwister sind schon so.
Beide?
iPad-Guna, ja, safe.
Brawl Stars immer noch?
Brawl Stars. Alter,
Leute, als ich das Roblox, letzte Mal da war, holy shit, Roblox. War Brawl Stars ein großes Ding.
Ich glaube, die Community von Roblox und so ist mostly die Altersgruppe von meinen kleinen Geschwistern, aber es ist so eine starke Zielgruppe. Ich meine es ernst, der spielt 6 Stunden pro Tag Roblox.
6 Stunden am Tag?
Ich meine es ernst.
Juckt es deine Eltern gar nicht?
Ich glaube, es ist eine gewisse Akzeptanz dafür, dass diese Medien einfach da sind.
Krass, ich könnte das nicht. Mein Kind da die ganze Zeit auf der Couch sehen.
Ich.
Oder? Du hast doch da bestimmt auch ein Problem mit.
Ja, also ich finde das auch. Also ich finde. Ich sehe auf jeden Fall den Konflikt, weil ich glaube, es ist. Man muss schon Zeit haben, damit es nicht so ist heutzutage. Ich glaube, es ist halt so highly addicting. Und ich muss überlegen.
Aber das verstehe ich nicht ganz, weil wenn ich mir jetzt quasi das vergleiche, klar, heutzutage ist iPad mehr Hightech und so. Mhm. Aber ich hatte in demselben Alter eine Wii. Und meine Eltern haben die Wii dann einfach weggemacht, wenn ich nicht spielen dürfte. Und ich hatte halt meine Zeit am Tag, wo ich spielen dürfte.
Ja, das.
Also wo ist der Unterschied?
Das stimmt an sich schon. Ich glaube halt auch einfach die Wahrnehmung von Medien. Zum Beispiel, meine Mom hat damals auch ein Tastenhandy gehabt. Weißt du, so, die hat selber nicht viel Zeit am Handy verbracht. Heutzutage, die swipen ja selbst auf TikTok und auf Instagram und so. Also quasi, die sind selbst, alles hat sich viel mehr dieser Digitalisierung angenähert und ich glaube auch der Suchtfaktor von diesen Medien hat so krass, es ist so krass angestiegen, weil ich überlege, damals habe ich dann Musik auf meinem iPad gehabt und 2 Handyspiele, da musste ich jedes Mal fragen, wenn ich ein neues runtergeladen habe. Die haben heutzutage Online-Roblox, spielen da mit ihren Freunden. Das ist ja eine Milliarden-Dollar-Industrie, die nur darauf abzielt, diese Kinder süchtig zu machen von dem Scheiß. Weil es ist schon ein bisschen was anderes.
Ja, ich weiß nicht. Also an sich macht Sinn, auch das mit dem Scrollen, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich fand so, ich habe immer FIFA gespielt und so 2, 3 andere Spiele auf der Wii. Und ich war schon Endlevel-süchtig. Yeah. Ich habe den ganzen Tag dran gedacht, oh, wann kann ich wieder zocken? Wann habe ich wieder meine, ich glaube, ich dürfte immer 1/2 Stunde am Tag und ich konnte mir das einteilen. Also wenn ich einen Tag nicht gezockt habe, hatte ich 1 Stunde irgendwie am anderen.
Yeah.
Und ich habe immer daran gedacht. Also viel mehr Sucht oder Verlangen geht kaum, denke ich. Aber ich habe es halt einfach nicht bekommen.
Ja.
Und zum Beispiel jetzt, wenn jetzt zum Beispiel deine Geschwister eh schon seit Jahren das haben, dann ist es natürlich schwierig, das wegzunehmen. Aber ich glaube, wenn man von Anfang an das klar macht, okay, iPad und Konsole sind nur da und da zur Verfügung und Handy kannst du immer machen, was du willst, aber du musst auch mal rausgehen und wenn du dann draußen zockst, dann ist es halt so.
Ja, ja.
Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, denke ich.
Glaube ich auch. Ich glaube, es ist aber schon, ich glaube, es hat sich verändert, die Zeit, deswegen ist der Vergleich, glaube ich, schwierig und ich glaube, dass es auch sehr individuell ist. Ich denke, viele quasi ausländische Eltern oder zumindest mit ausländischer Kultur sehen das auch nochmal anders. Also ich finde, Deutsche sind schon besonders strikt was Handys und so weiter angeht.
Das denke ich mir auch immer so in der Bahn oder so. Mhm. Irgendwie sind da die Kulturen schon unterschiedlich. Mhm. Das ist voll krass. Ja. Auch so beim TikTok-Scrollen oder so.
Ja.
Gut, Jeremy, du hast eine Geschichte für mich vorbereitet.
Ja, eigentlich war die Folge gar nicht so gedacht für so einen langen Anfang, sondern eher...
Ich freue mich wirklich, ich weiß gar nicht, worum es geht.
Für eine Geschichte und diese Geschichte hat recht viel mit uns zu tun. Es geht nämlich um 2 beste Freunde, die... Oh. Okay.
Ja.
Es geht um 2 beste Freunde, die sehr viel von sich selbst gehalten haben.
Oh. Okay, hört sich nach uns an. Ist das von Zuschauern oder woher kommt die Story?
Das ist eine Geschichte aus der Geschichte. Schaut auf jeden Fall an den Podcast, den höre ich immer zum Einschlafen.
Ah, und die erzählst du mir
jetzt? Die erzähle ich dir jetzt.
Okay.
Okay. gerade überlegt, ob ich noch eine erzählte Stimme machen soll. Mache ich aber nicht. Nathan Leopold und Richard Löb waren mehr als beste Freunde. Sie waren überzeugt, andere Menschen intellektuell überlegen zu sein. Chicago 1924. Beide Anfang 20, reich und hochgebildet.
Noch weiter.
Löb liebte Kriminalromane, Leopold glaubte an Nietzsches Idee des Übermenschen. Zusammen entwickelten sie einen Plan, den perfekten Mord. Begangen nur aus dem Beweis heraus, dass sie es konnten. Krass, oder?
Ich verstehe es bis jetzt gar nicht.
Was?
Also das waren zwei Typen, die viel von sich gehalten haben. Die dachten, sie sind die krassesten.
Genau.
Und die wollen einen Mord begehen?
Ja.
Der?
Die wollen das machen, weil sie zeigen wollen, dass sie den perfekten Mord begehen können.
Und die zeigen dann aber, wie sie es gemacht haben.
Also das kommt jetzt hier gleich raus, aber nur weil sie aufgeflogen sind.
Der Mord muss jetzt aber wirklich krass sein, weil sonst ist es echt eine Totalaktion.
Ihre Opfer wählten sie zufällig. Den 14-jährigen Bobby Franks, ein entfernter Bekannter.
14? Entfernter Bekannter, das ist ja geisteskrank.
Sie lockten ihn in ein Auto, töteten ihn mit einem Meißel und entsorgten die Leiche im Abwasserrohr und verlangten Lösegeld, obwohl der Junge bereits tot war. Alles super geplant, dachten sie.
Ist das eine echte Geschichte?
Das ist eine echte Geschichte.
Ja, aber das hört sich so nach einem Basic-Mord an.
Ich finde auch. Es ist an sich überhaupt kein schlauer Mord. Was natürlich smart ist, ist Lösegeld zu verlangen, obwohl die eigentlich gar kein Druckmittel quasi mehr haben. Weil sie müssen sich nicht um den Jungen kümmern.
Ja.
Ja.
Gut, ob der jetzt in irgendeinem Verlies steckt oder tot, das ist jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand.
Das Brot und das Wasser pro Tag. Ja. So, die genialen besten Freunde kamen aber dann recht schnell schon einen Wendepunkt. Der erste Riss kam schnell. Leopolds Brille, also von dem Jungen, fiel am Tatort. Ah, nee, Entschuldigung, das stimmt gar nicht. Leopold ist der andere. Der erste Riss kam schnell. Leopolds Brille fiel am Tatort aus der Tasche. Ein extrem seltenes Modell. Nachverfolgbar. Als die Polizei Druck machte, begann das Freundschaftsgefüge zu kippen. Beide versuchten, die Schuld subtil auf den anderen zu schieben. Die Loyalität wich Selbsterhalt.
Ich finde das so eine beschissene Story bis jetzt. Der ganze Aufbau, wie du es erzählst, der Inhalt von der Story.
Mann, gib mir doch mal eine Chance.
Wir sind jetzt schon nach, du hast so zwei Minuten erzählt, wir sind schon bei, ja, einem Auto entsorgt, hat nicht so geklappt, seltene Brille, die schiebt sich so in die Schuhe.
Ja. Okay, ich mache hier noch zu Ende, ja, wenn ich darf. Ja. Im Prozess wurde nicht nur die Tat verhandelt, sondern die Beziehung selbst. Wer führte wen, wer war der Täter, wer war Mitläufer? Und dann hat der Staranwalt Clarence Darrow den beiden das Leben gerettet. Lebenslange Haft statt Todesstrafe. Doch ihre Freundschaft überlebte das nicht.
Das ist die Story.
So.
Was hast du dir dabei gedacht?
So. Ich habe mir gedacht, wir halten uns ja auch beide für recht intelligent, oder?
Mhm. Er hat die Nase geputzt. Ich muss sagen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an und vielleicht hört sich es auch so an, als ob ich es nicht so richtig ernst meine, aber ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht die letzten 1, 2, 3 Jahre und ich denke immer noch, dass ich intelligent bin, das weiß ich auch, aber von dem Gefühl, was ich von mir selbst habe, bin ich irgendwie unintelligenter geworden.
Ja.
Ich habe das Gefühl, früher dachte ich immer, ich bin extrem schlau,
ja.
Mittlerweile denke ich nicht mehr, ich bin extrem schlau irgendwie. Habe ich irgendwie an so ein paar Ecken gemerkt, auch was so Tüfteln angeht und so einzelne Aufgaben und so. Habe ich mir immer wieder gedacht, habe so gedacht, ja okay, eigentlich habe ich gar nichts, was mich jetzt so besonders schlau macht. Ich bin auch in keinem Bereich jetzt so ultra gut oder ultra, ich habe einfach aufgedacht, okay, was, ich denke mal, ich bin so schlau, aber warum eigentlich? Ich kann jetzt nicht besonders gut rechnen, ich kann eigentlich nicht so richtig gut, ich kann gut Chancen erkennen und machen und entscheiden oder so, aber das ist ja nicht unbedingt Intelligenz.
Ja.
War jetzt so ein random Monolog hier, den ich einfach mal loswerden wollte.
Weil
ich früher mal so super viel...
Wie sehr würde es dein Ego angreifen, wenn ich dir da recht geben würde?
Nee, ich habe das ja gerade gesagt.
Ich finde, man darf es auch nicht unterschätzen, also du bist schon ziemlich intelligent, aber es stimmt, du hast jetzt keine besonders spezielle Kraft.
Ja, und früher, ich weiß gar nicht, woher früher da mein Selbstbewusstsein kam. Vielleicht, weil ich einfach in Schulfächern gut war, ohne zu lernen. Aber
man kann auch als Kind schlauer sein im Verhältnis zu den anderen, als man dann als Erwachsener ist. Das geht schon.
Und das wäre jetzt irgendwie deprimierend. Aber ja, wir würden uns trotzdem beide als schlau bezeichnen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube halt auch einfach...
ich dachte, ich wollte es dir nicht sagen, ich dachte, du machst es direkt weg.
Ist noch da.
Nee, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Aber hättest du einfach nicht I gesagt, hätte man es auch
ja,
gar
wir
nicht
rotzen hier die ganze Zeit rum. Man, wir sind ja mindestens mal ein eingespieltes Team und ich glaube, wir könnten schon einen Mord begehen. Also einen
Junge, guten. Wir könnten 50 Morde begehen.
Ich glaube auch.
In Europa oder weltweit verteilt.
Ich glaube auch, wir könnten, wir wären richtig gute Mörder.
Ja.
So wie die.
Stimmt, wir fangen schon an, genauso zu reden.
Anfang 20.
Aber das denke ich mir schon immer. Also,
ich
das
verstehe,
ist, gibt mir so ein bisschen Vibes ja. Wie Typen, die so sagen, sie könnten ein Flugzeug landen, ohne es zu wissen. So, ja, ja. Wir könnten einfach so morden, ohne erwischt zu werden. Aber ich glaube es wirklich. Ich bin fest überzeugt.
Ja, ich bin auch der festen Überzeugung. Und was ich
wenn,
mir,
wenn wir irgendwann mal vor Gericht stehen wegen Mord, die holen so diesen Podcast-Clip raus, indem wir sagen, dass wir das gut könnten.
Ich kann mir aber vorstellen, dass Morden an sich auch gar nicht so schwierig ist. Also ich will jetzt hier auch gar niemanden dazu anstiften. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so schwierig ist, nicht erwischt zu werden, weil man hört ja auch nur was von den Leuten, die erwischt werden. Man hört ja nie, der wurde ermordet und das kam nicht raus, außer es ist halt eine bekannte Persönlichkeit. Das heißt, ja, also für mich ist es immer unverständlich, wie man sich so leicht erwischen lässt. Was ist das für ein Blödsinn, Digga? Er hat seine Brille am Tatort vergessen.
Gut, Bro. Also das ist ja irgendeine komische Story.
Digga, das ist die komische Story. Aber er hat seine Brille am Tatort vergessen.
Ja, ich glaube, die meisten Morde passieren halt nicht so geplant, sondern aus Emotionen raus.
Aber imagine, wir setzen uns hin und sagen, Alter, wir sind Übermenschen und lass uns einen Mord
aber
machen.
Aber ist es wirklich passiert? Weil ja. Das ist ja sehr tot.
Ja, es ist genau so passiert.
Aber dann waren die halt einfach einfach nicht so smart. Weil das ist ja schon krass. Also wie kann man so fummeln, dass man eine Brille liegen lässt und dann direkt die Schuld auf den anderen schiebt?
Digga, was ist das überhaupt für eine bodenlose Tat? Digga, du
14, such doch wenigstens so einen 80-Jährigen.
Du tötest einen 14-Jährigen aus deiner entfernten Familie und forderst dann Lösegeld von deinem Uronkel, Digga. Das ist ja crazy. Und ich rufe dazu auf, wenn ihr ernsthaft darüber nachdenkt, jemanden umzubringen, dann sucht euch Hilfe. Es ist kein normales Gedankengut, außer man redet im Podcast drüber, weil im Podcast darf man Scheiße labern. Und okay, weiter geht's.
Ja. Schön.
Ja, also das ist so viel zu den beiden besten Freunden, die dann lebenslang im Knast waren. Digga, ich schwöre, lebenslang im Knast ist für mich nicht kein lebenswertes Leben.
Würdest du dich umbringen?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich nicht, aber ich fände es so ein beschissenes Leben. Das ist einer der Gründe, warum ich nie was Illegales machen würde. Ich würde gerade sowas wie Steuerhinterziehung ist ja wahrscheinlich das, was jetzt gerade so am naheliegendsten wäre in unserer Situation. Ich meine, was sollen wir anderes machen? Drogen dealen oder? Aber auch das, ich bin da so vorsichtig, ich würde da nie was machen.
Allein ein Jahr finde ich schon so belastend.
Digga, ein Jahr meines Lebens, das wäre mir nichts wert.
Das ist ja vielleicht ein 25. meines Lebens. Ich weiß ja nicht, wann ich sterbe. Und sogar wenn ich 80 werde, das ist ein 80. in meinen 20ern ein Jahr.
Ja, das vor allem das halt so in den 20ern ein Jahr. Wenn es jetzt von 60 bis 61 ist, okay. Aber 25 bis 26, damn.
Ja. Nee, fände ich auch fatal.
Ich meine, in Deutschland gibt es ja nur 14 Jahre.
Und 15?
Schreibt in die Kommentare, sind es 14 oder 15
ich glaube, es
sind 15. Jahre? Ja, ich bin mir sicher, es sind 14.
Aber ich habe gestern einen Bericht gesehen von irgendeinem verurteilten Typ, der ein Attentat in Deutschland gemacht hat.
Ja.
Und der wurde zu 15 Jahren verurteilt und im selben Bericht stand aber, dass es quasi unmöglich ist, dass er nach den 15 Jahren rauskommt. Genau. Ich weiß nicht genau, was die Regelung ist,
ja,
aber...
Du bist dann 14 Jahre im Knast?
15? Ja, genau. Ich guck das jetzt nach. Das
genau. Also du bist 14 Jahre im Knast und danach kommst du in eine geschlossene Psychiatrie. Also quasi, das ist, glaube ich, der Way, wie wirklich lebenslang dann verhängt wird.
Wie lange ist lebenslanger Knast in Deutschland?
Wir fragen
komm, jetzt was wetten wir?
Eine unabhängige
irgendwas, was
AI.
Wir jetzt hier im Podcast machen müssen.
Ja, Recht haben ist schon Demütigung genug für dich.
Grundsätzlich gilt, nach 15 Jahren Haft kann man erstmals geprüft werden, ob der Verurteiler auf Bewährung entlassen wird. Es sind 15 Jahre, steht hier mehrfach. Komm Leute, ihr erfahrt jetzt mal, wie Jeremy live auf Cam sagt, Hannes, du hattest recht.
Darf ich nochmal was googeln? Kannst du mal, wie lange ist lebenslange Haft in Deutschland?
Guck mal, er kann es nicht auf sich sitzen lassen. Ganz kurz nur zum Kontext, ich habe gegoogelt, ich habe ChatGPT gefragt, wie lange ist lebenslanger Knast in Deutschland? Jeremy sagt, kannst du doch mal gucken, wie lange ist lebenslange Haft in Deutschland? Okay. Aber ich frage auch nochmal mit Haft. Wie lange ist lebenslange Haft in Deutschland?
Sind es 14 Jahre?
Okay.
Es steht hier schwarz auf weiß 15. Was willst du von meinen Eiern? Hier steht mehrfach 15 Jahre.
Jetzt warte mal kurz. Jetzt schau mal nach unten.
15 Jahre, genau derselbe Text.
Was ist das für eine Frechheit?
Komm, sag's jetzt. Du musst es jetzt sagen.
Nee, das muss noch geprüft werden.
Das meinst du nicht ernst?
Doch.
Das meinst du gerade nicht
ernst? Ich habe so oft 14 Jahre gehört, dass es geprüft
werden muss. Ich habe mein Leben lang 15 gehört.
Guck mal, er kann so schlecht zugeben, dass ich recht habe.
Nee, also es ist okay, es ist ein klares Indiz dafür, dass du recht hast.
Nein, das ist nicht befriedigend.
Ich habe mehrfach 15 Jahre. Wo sollen... Okay. Kann es sein, dass es 14 Jahre sind? Gut, der sagt jetzt wahrscheinlich ja mit besser... Oh, nein, 14 Jahre sind es rechtlich nicht.
Ja, ChatGPT ist ja nur ein Richtungsgeber.
Komm, sag's jetzt. Jetzt habt ihr mal so eine Mini-Diskussion. Normalerweise, wenn es nicht so eine klare Antwort gibt wie hier, diskutieren wir über sowas Stunden.
Okay, Hannes?
Ja?
Wenn die Quelle hier verlässlich ist, hast du recht.
Ach, unbefriedigend, aber okay. Ja, aber ob ich jetzt 15 Jahre im Knast bin, da wäre ich eh schon so durch. Da will ich dann vielleicht gar nicht mehr raus.
Ich glaube schon, Bro. Ich habe letztens was gesehen von einem, der 22 Jahre lang im Knast war.
Mit dem Sprite-Automat?
Ja, mit dem
Sprite-Automat. Alter, das habe ich gestern gesehen.
Ja, der fängt dann an irgendwie, es ist ein Sprite-Automat, der Touch ist und der redet dann so mit dem. Und weil er dachte, dass die Zukunft schon viel weiter wäre. Das finde ich irgendwie einen lustigen Gedanken, weil ich glaube, wir haben voll das krasse, schnelle Wachstum als Menschen mit Technologie. Aber man denkt trotzdem immer, dass es ein bisschen schneller geht. Die ganzen Filme von 1900, die irgendwie die Zukunft zeigen.
Aber ich sag dir ehrlich, ich check diesen Hate gegen Fortschritt nicht. Vor 200 Jahren hat man noch auf die Straße geschissen.
Ja.
Vor 100 Jahren gab es noch kein Flugzeug. Vor 30 Jahren oder so, oder vor 20
Force,
war...
Bro, Digga, was?
Was?
Vor 100 Jahren gab es kein Flugzeug, Digga, da war Erster Weltkrieg, Bro.
Nein, ich meine so Airbus und so. So richtige, da konntest du nicht einfach mal nach auf die Malediven fliegen?
Ja, wenn du reich warst halt nur.
Ich würde schon sagen, vor 100 Jahren, auch wenn du reich warst, war das etwas komplizierter, von Deutschland auf die Malediven zu fliegen.
Ach so, ja, ja.
Da gab es halt so Kackflugzeuge.
Ja.
Vor 20 oder 30 Jahren war Vergewaltigung in der Ehe noch erlaubt und Schwule wurden getötet und es gab keine Handys, es gab kein Google, es gab kein Google Maps. Und was haben wir jetzt? Innerhalb von 20 Jahren.
Ja,
so,
ja.
Ich finde diesen Hate irgendwie ein bisschen... Nur weil einmal ein Zurück in die Zukunft gesagt worden ist, das gefliegende Autos oder sowas.
Dieses fliegende Autos.
Ja, das ist so ein Ding.
Fliegende Autos und Teleportation. Teleportation ist nochmal so viel weiter weg als fliegende Autos auch. Teleportation ist so eine der schwierigsten Sachen.
Aber ich habe mal so eine Doku angeguckt und so, und es ist ja tatsächlich rein theoretisch möglich, also ich will hier keine Fake News verbreiten, von dem, was ich angeguckt habe.
Fliegende Autos oder Teleportation?
Teleportation.
Wo lief die Doku, Digga?
Also es war so, ich glaube, es war RTL sogar in der Schule. Plus. Ich glaube, es war sogar unser Biolehrer. Es war also nicht, vielleicht nicht in der Realität, aber rein theoretisch, dass man den Körper quasi alle Atome oder quasi mini-kleinen Atome, Teilchen, die der Körper hat, was weiß ich, quasi auseinandersetzt und genauso an einem anderen Ort wieder zusammenbaut.
Genau, aber die müssen halt auch irgendwie hinkommen. Das ist ja eigentlich nur ein Kompliziertes.
Nein, dass man die neu macht, jedes kleinste Ding.
Ja, achso.
Rein theoretisch.
Achso, ja, das ist,
es geht ja darum, dass wir da noch lange nicht sind.
Rein theoretisch stimmt das, aber das wirft eine ganz wichtige philosophische Frage auf, die ich super spannend finde. Wenn du 1:1 geklont wirst, hat der Klon dann das gleiche Ich-Bewusstsein wie du? Also er behauptet es auf jeden Fall. Aber bist es immer noch du?
Aber es ist ja alles geklont, das Gehirn, das Gedächtnis.
Genau, also dieser Klon wird auf jeden Fall denken, dass er du ist und wird vielleicht ein Ich-Bewusstsein haben. Aber
er wird ein Ich-Bewusstsein haben, oder?
Genau, aber guck mal, wenn du wirst jetzt geklont und dann wirst du gemurkst. Das ist Ich-Bewusstsein ja nicht übertragen.
Aber ich weiß, was du meinst, das ist ja generell eine Diskussion. Ich verstehe die Diskussion, ich finde sie so unnötig. Aha. Weil wenn ich dann in Afrika spawne,
ja,
und ich denke wie ich und ich bin wie ich,
ja,
dann ist es für mich ein bisschen eine unnötige Diskussion. Auch wenn es vielleicht theoretisch bin ich gar nicht ich und so, aber wenn ich so denke, wie ich denke und das Gedächtnis habe, was ich habe, ist es für mich einfach so,
aber es ist
kein weiterer Gedanke wert.
Das stimmt, weil das Konzept von dir wird immer weiter bestehen. Aber du hast ja schon so ein bisschen ein Ego auch für dein philosophisches Ich-Bewusstsein, oder nicht?
Aber wenn ich gleich denke und das gleiche Gedächtnis habe.
Aber das bist ja nicht. Das bist
ich
ja
kann
ja
auch sagen,
du.
Vielleicht sind wir ja. Vielleicht ist die Welt nur ein mini kleiner Golfball in einer viel wichtigeren Welt, das ist mir auch egal, weil...
Aber checkst du nicht, was ich meine? Weil du steuerst dann den Hasen nicht mehr. Du bist dann nicht mehr da. Sondern nur das Konzept von dir ist halt gesteuert von dem, der exakt gleich denkt wie du. Checkst du, was ich meine?
Ich check's.
Du hast ja nicht mein Ich-Bewusstsein.
Ich sehe es nicht so streng vielleicht.
Ja. Also aber ich fände es eine gewisse Art von Selbstlosigkeit.
Ich fände es halt ein bisschen gruselig irgendwie. Ich würde auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl haben und es wahrscheinlich nicht machen deswegen. Aber an sich...
Ja.
Ich glaube, würde ich jetzt 1 Million Leute sehen, die es immer machen.
Ja.
Und ich würde sehen, okay, du teleportierst dich jetzt nach Bremen und ich treffe dich morgen in Bremen und wir reden ganz normal. Und du sagst so, ah ja, lustig, gestern habe ich noch gedacht, ich werde nicht mehr ich selber sein, aber ist ja genau gleich. Ich glaube, dann werde ich auch denken, okay, ich glaube, es wird ziemlich schnell normal werden.
Ich glaube, wenn sich jemand anderes quasi kopieren und dann löschen würde, die alte Version, fände ich es auch null schlimm, weil es ist ja exakt die gleiche Person für mich. Ich habe ja dein Ich-Bewusstsein eh schon nicht.
Genau, aber die neue Person würde ja, oder die gleiche Person würde ja dann auch dieselbe sein wie vorher. Sie redet ja darüber. Ha, gerade eben waren wir noch im Podcast-Studio, jetzt sind wir plötzlich hier, wie krass.
Genau.
Deswegen glaube ich, das würde mich beruhigen.
Genau, es würde dich beruhigen, aber es würde dich nicht wirklich beruhigen, weil du hast ja vorher nicht das Ich-Bewusstsein und nachher nicht das Ich-Bewusstsein.
Aber ich habe halt so ein bisschen den Beweis. Ich habe nicht mehr die Angst so, was, wenn das gar nicht so ist und so. Nee, ich sehe es nicht so streng wie du. Ich würde es machen. Okay. Wenn die ganze, ich glaube du auch, wenn die ganze Welt sich immer teleportieren würde.
Nee. Ich weiß, dass es bei mir nicht so wäre.
Wenn jetzt alle sich immer teleportieren, die Welt würde ganz normal weiterlaufen, wie wenn man Auto fährt.
Weil es ändert nichts. Ich hätte zu viel Angst, dass ich zwar das Konzept von mir weiterlebt, aber ich nicht mehr steuere. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, dass du nicht so spirituell an die ganze Sache rangehst wie ich.
Aber denkst du nicht, dass vor 2000 Jahren dachten die, warum wächst aus dem Samen plötzlich eine Pflanze? Oh, es muss einen Gott geben, der dafür verantwortlich ist. Und du machst ja gerade dasselbe, weil wir einfach noch nicht eventuell auf dem Wissensstand sind, das zu wissen. Mhm. Denkst, hä, man hat keine Erklärung, das kann nicht sein, deswegen bin ich spirituell und lass mich nicht teleportieren. So haben die damals deswegen, also sorry an alle, die an Gott oder so glauben, aber so hat es ja damals unter anderem mit Göttern angefangen und mit übermächtigen Kräften, warum die Leute daran geglaubt haben. Sie hatten keine Erklärung und waren dann spirituell. Und du hast da was, wofür du keine Erklärung hast.
Ja.
Und bist spirituell.
Das ist an sich richtig. Ich glaube, erstens, der Mensch ist sehr anfällig für Spiritualität. Also ich habe mich ja nie dem Ganzen verschlossen, dem Konzept von spirituell sein. Ich bin total offen und ich bin total accepting für jede Art von Glauben, weil ich weiß, dass ich selber, jeder Mensch ist spirituell und da kannst du gar nichts gegen machen.
Mhm.
Und ich finde auch so einen Gedanken, finde ich auch bei dir, wenn ich tief suche. Aber das ist einfach ein Gedanke, du hast recht, kann sein. Ich denke, dass es nie eine Lösung dafür geben wird. Das ist halt die Sache. Ich glaube, wenn die Simulation beendet wird oder was auch immer, dann wird der Simulationsgeber darauf zurückschauen und sagen, ah, okay, so war das gemacht worden.
Mhm.
Aber vielleicht ist es eine Antwort, die nie von einem Menschen gegeben werden kann. Wann entsteht ein Ich-Bewusstsein?
Ich will nur mal dazu sagen, Leute, wir haben gar keine Ahnung. Das ist hier einfach so rumgejäpe. Einfach ein bisschen diskutieren, ein bisschen überlegen, was könnte wie sein. Also,
Es gibt da keine richtige und falsche Meinung. Aber, also wir haben keine Ahnung, aber keiner hat Ahnung. So.
Ich glaube, ist nicht das Spirituellste, was ich je gesagt habe, ist, dass ich das eigentlich so glaube, aber gar nicht danach lebe. Ist das nicht irgendwo spirituell?
Was glaubst du?
Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass alles passiert wegen irgendwas, man kann sich eigentlich gar nicht steuern, Simulation, bla bla bla. Checke. Aber es interessiert mich gar nicht.
Ja.
Und ich genieße das Leben und habe total Spaß. Ist das nicht ich weiß nicht, ob spirituell das richtige Wort ist, aber an sich ist es ja irrational.
Es ist irrational, aber es ist, ja.
Weil ich glaube ja dann irgendwo spirituell doch dran, dass es vielleicht irgendwie nicht so ist oder so. Oder ich bin einfach zu dumm, um eins und eins zusammenzuzählen, dass das keinen Sinn macht, dass ich alles genieße.
Ja.
Aber gut.
Es ist voll irrational und vor allem nihilistisch heißt, auch nichts hat Bedeutung.
Ich weiß, ich habe das im Ethikunterricht damals, habe ich das gehasst. Ich habe immer so gesagt, was ist das für ein Scheiß, warum nehmen wir das überhaupt durch, das ist voll deprimierend.
Ja. Also es heißt halt vor allem, nichts hat Bedeutung und es ist voll,
aber alles hat Bedeutung.
Es ist voll die traurige Art zu leben und deswegen konnte mich nicht dagegen wehren, das zu glauben, wie wahrscheinlich viele Leute mit ihrem Glauben haben. Also sie haben das innere Gefühl, es stimmt, was ich da denke. Und das hatte ich bei Nihilismus quasi. Und dann kam ich aber irgendwann zu dem Schluss, es ist scheißegal, du kannst als Mensch so irrational sein und trotzdem Spaß am Leben haben, weil scheiß drauf, welche Philosophie die richtige ist. So, wenn es mir besser geht, wenn ich so mache quasi zu Sex haben und so machen zu Hause rumsitzen, dann kannst du dem nachgehen.
Kannst auch mal...
Es ist ein Geständnis ans Menschsein.
Ist doch schön.
Ja.
Ja. Damit beenden wir die Folge, Leute. Es hat mir aber Spaß gemacht. Ich rede nie über sowas wild.
Komische Folge.
Komische Folge, ja. Ohne Witz, auch der Aufbau.
Ja.
Und bitte, Leute, folgt uns auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr weiter für alle unsere Goals und Statistiken. Also folgt uns auf.
Und noch eine Frage,
YouTube, Spotify.
Eine Frage. Und zwar, wie fandet ihr es denn, dass ich meine Geschichte erzählt habe? Die waren nicht besonders ausführlich, aber fandet ihr das Format an sich cool, wenn es jetzt eine richtig spannende Story gewesen wäre?
Adoptivbrüder ist ein Podcast von Dustin und SWR. Redaktion Timo Klump und Wiener Nünging, Schnitt Marco Artmann, Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und das Cover ist von Julia Kaiser.